Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 60. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, fangen heute mal ein bisschen anders an als sonst, nämlich mit 5 kurzen Fragen an Jan mit der Bitte um jeweils auch kurze Antworten. Lieber Jan, Frage 1. Was ist dein Lieblingswestern?
Lieblingswestern habe ich nicht, ist auch nicht mein Lieblingsgenre. Das ist es erst geworden, weil jetzt in letzter Zeit halt die, ich soll kurz antworten, das kann ich gar nicht.
Das ist dir nicht vergönnt.
Es ist auch nicht meine Kernskill. Also ich bin erst jetzt reingerutscht in den letzten Jahren und da fand ich The English mit Emily Blunt, das hat mich schon ganz schön umgehauen. Also auch gerade, weil sie als Figur im Western echt richtig überzeugt hat und diese Realness, die mittlerweile ja auch en vogue ist und die wir ja auch gleich in der nächsten Serie besprechen, die finde ich schon sehr, sehr, finde ich nicht nur originell und interessant, sondern auch einfach stichhaltiger und dramaturgisch klug.
Der Anti-Western ist der neue Western, schreibt
er. Ja, aber vielleicht ist ja der Anti-Western, ist ja gar kein Anti-Western, ja. Ist nur ein Anti-Sehgewohnheits-Western, genau. Sozusagen.
Aber wir sind schon viel zu lang. Meine nächste Frage. Würdest du gerne in der Stadt leben, in der die Disney-Serie Paradise spielt?
Nein, auf keinen Fall, um Gottes Willen.
Okay, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten, weil ich finde, die hat durchaus attraktive Aspekte. Dritte Frage. Wusstest du oder bist du der Meinung, dass Mathematiker die gefährlichsten Menschen der Welt sind?
Nee, ich halte sie tendenziell eher für die wichtigsten Menschen der Welt.
Okay. Vorletzte Frage. An wen erinnert dich die Journalistin aus der erstaunlichen ARD-Mediathekenserie The Next Level? An jemanden, den du kennst?
Nee, nicht an eine, die ich kenne, aber sie erinnert mich mehr als alle Journalistinnen sonst, die ich jemals, glaube ich, im Fernsehen gesehen habe, an eine echte Journalistin.
Oh, okay. Können wir nachher mal drüber reden, warum so viele Journalisten gerade aus Berlin die Serie überhaupt nicht mögen.
Ja.
Und die letzte Frage. Wie attraktiv und wie realistisch findest du das modische Styling der Hauptfigur aus High Potential, der Disney-Serie, über die wir auch noch sprechen?
Das hat mich ein bisschen an Nina Kunzendorf erinnert, im hessischen Tatort. So. weiß ich nicht, lächerlich, aber wir kommen ja noch drauf.
Also du meinst, solche Frauen gibt es nicht wirklich?
Nein, glaube ich nicht. Eine reine Erfindung, eine Behauptung.
Eine Behauptung. Ja, kommen wir zu einer Serie, bei der man auch darüber sprechen kann, ob es eine Behauptung ist oder ob es realistisch ist oder reines Kunststück. Ist schon ein bisschen älter, läuft nämlich komplett seit dem 9. Januar bei Netflix und es ist so ein kleiner Hit bei Netflix, American Prime Evil. Serie, von der ich immer dachte, man spricht sie American Primeville aus, aber nein, Prime Evil. 6 Folgen, recht unterschiedliche Lauflänge, zwischen 36 und 63 Minuten, aber die meisten Folgen sind schon eher lang, also so 50 Minuten plus. Und ja, worum geht's darin?
Es geht um eine Frau, die auf der Suche nach ihrem Mann von einem Trapper im Jahr 1858 westwärts begleitet wird, und zwar sowohl auf der Flucht vor Kopfgeldjägern als auch auf der Suche nach ihrem Mann, der sie ist mit ihrem Sohn unterwegs und ich sage jetzt mal nicht, warum sie flieht. Sie kommt aus Kansas, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, und versucht halt westwärts zu kommen, also einerseits vor etwas weg, einerseits zu etwas hin. Und dabei gerät sie so zwischen die Fronten eines Krieges, den es tatsächlich gegeben hat, nämlich radikaler Mormonen im Kampf gegen die amerikanische Zentralregierung in Washington, wobei die Mormonen versuchen halt, einen Gottesstaat zu errichten, zunächst nur in Utah, aber später auch wohl so als langfristiges Ziel in der ganzen Welt, glaube ich. Und ein Opfer dieses Krieges ist zudem der tiefgläubige Jacob, der in so eine Schlacht gerät, von der ich gleich noch kurz was sage, wo seine Frau vermeintlich tot ist, aber später in die Hände von Shoshonen, also den dort ansässigen indigenen Urbewohnern, gerät. Und wir verfolgen diese, insgesamt sind es so 4 bis 6 Personen im Grunde genommen. Es gibt dann noch so ein komisches Fort, das von jemandem geleitet wird, der sich mit dem Anführer dieser Mormonengemeinschaft und sowas bekämpft. Also es ist ungefähr so ein gutes halbes Dutzend Personen, die wir intensiver kennenlernen und die wir durch diese Ereignisse begleiten, die tatsächlich fast durch die Bank real sind. Also es geht los mit so einem Massaker, wo als Indianer oder als Indianer, wird tatsächlich, die selber sprechen immer von Indianern in der Beschreibung dieser Serie, das ist ein bisschen verwirrend, also von diesen Ureinwohnern, die zu denen sich Mormonen verkleiden, um vorzugaukeln, dass die indigene Bevölkerung halt irgendwie da Massaker anrichtet und wollen, dass es halt irgendwie da eskaliert.
Du sprichst von dem sogenannten Mountain Meadows Massaker, genau, was wirklich stattgefunden hat, wo damals 120 Immigranten, sagt man, steht zumindest bei Wikipedia, abgeschlachtet wurden.
Genau, und das ist Teil, also war sozusagen die Ursünde eines Krieges, der auch als Utah-Krieg einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ich wusste davon überhaupt gar nichts, ja, von dem Ganzen. Aber das ist alles, fußt auf realen Ereignissen. Es gibt sogar 2-3 reale Figuren, die halt hier gespielt werden und auch sehr, sehr präzise entlang ihrer tatsächlichen Biografie dargestellt werden. Und das ist, du hast es schon gesagt, dass es im Spiegel als Anti-Western bezeichnet wurde. Es ist halt einfach eine Form von Western, die radikal allem widerspricht, was früher so in dieser Periode gezeigt wurde, nämlich glattgebügelte Cowboys, die halt irgendwie ab und zu am Saloon sitzen, ansonsten sich mit irgendwelchen Apachen oder sowas bekriegen und ab und zu mal ein Duell machen. Und das ist hier halt gar nicht der Fall. Es ist unglaublich blutig, es ist unglaublich brutal, es ist wahnsinnig direkt. Es wird alles, was halt an so an Abgründen der menschlichen Spezies denkbar ist, wird hier nicht nur gezeigt, sondern da wird auch gerne mal raufgezoomt. Das ist genau auch der Punkt, an dem sich, glaube ich, die Geister scheiden. Ich weiß nicht, hat sich dein Geist auch geschieden entlang dieser Linien?
Also ich hatte, das Erste, was ich von der Serie gehört hatte, war ein Freund, der jetzt also nicht aus der TV-Blase kommt, der sagte, also wir haben so einen großen Verteiler von Schulfreunden und so, der schrieb dann, hier, das müsst ihr euch unbedingt angucken, American Primeval bei Netflix, der ist Historiker übrigens von Beruf. Das ist unfassbar blutig, aber es ist auch unfassbar gut. Und ich hatte dann auch Interesse, da mal reinzugucken und das ist tatsächlich mit das Heftigste so, was man sich angucken kann. Also klar, es gibt auch viel blutige Szenen, aber was ich so krass finde an der Serie ist wirklich, dass keine Figur, also man weiß dann natürlich irgendwann von diesen genannten Hauptfiguren, die du genannt hast, sind zwei, also nämlich diese Frau, die nach Westen zieht und der Mann, der sie beschützt. Das sind schon die größten Hauptfiguren, aber bei allen anderen und selbst bei den beiden weißt du eigentlich nie, ob sie nicht in der nächsten Szene erschossen werden oder abgestochen werden.
Oder ihrerseits also krasse Sachen machen mit anderen Menschen.
Also der Bodycount ist unfassbar in dieser Serie. Mhm. Und eigentlich in jeder Begegnung, die dort gespielt wird, denkst du, ja, das kann auch gleich damit enden, dass der eine dem anderen irgendwie ein Messer über die Kehle zieht oder ihn einfach aus einem Meter erschießt oder so. Und wir können ja schon mal jetzt so ein bisschen auf die Metaebene zoomen. Ich habe gleich gedacht, boah, das ist genau die richtige Serie jetzt für diese Zeit, wo Trump wieder Präsident ist und wo ja völlig klar wird, ab jetzt gilt nur noch das Recht des Stärkeren und das ist im Prinzip, es gibt keine Regeln mehr. Und das ist im Prinzip die Serie, die sozusagen die Ursuppe dieser Einstellung oder dieses Mindsets letztendlich vorführt. Deswegen passt sie unheimlich gut in die Zeit.
Ich habe es mich auch gefragt, ob Mark L. Smith, der Showrunner, der die Idee hatte und auch Drehbücher geschrieben hat, ob das tatsächlich seine Intention war dabei. Er hat ja mit The Revenant, mit Leonardo DiCaprio, hat er ja schon mal so einen Western gemacht, der unglaublich unmittelbar und direkt war und auch so diese sehr Brutalität brutal. Und auch vor allem diese Selbstbezogenheit der Menschen, die dort damals unterwegs waren, also die westwärts gezogen sind ins Unbekannte hinein, wie das stilprägend und persönlichkeitsbildend für diese ganze Nation war, weil da ging es beim Revenant, war es ja auch so, dass das war eine Gruppe von Pelztierjägern, und einer, dem sie eigentlich mochten, also es war gar nicht so, dass sie mit dem irgendwie ein Problem hatten, aber der war halt verletzt nach dem Angriff von einem Grizzly und sie haben ihn liegen gelassen, obwohl sie überlegt haben, nehmen wir ihn mit, aber sie haben gemerkt, das können wir nicht, es ist nur eine Last, also gehen wir weiter. Und das ist genau dieses Mindset ist halt das, was sich jetzt wieder in der Gegenwart zeigt. Also so, und wir sehen, wie es dazu gekommen sein könnte. Alle Leute dort denken letztlich nur an sich selbst. Und manchmal bilden sich kleinere Grüppchen, wie zum Beispiel diese Siedlerin-Tracks da von den Mormonen, die auch westwärts ziehen oder die versuchen halt neue Gebiete innerhalb von Utah zu erschließen. Aber selbst die sind in ihrer Abgeschlossenheit, in ihrer hermetischen Verkapselung super brutal, alles was außen vor ist, sind radikale Christen allesamt oder Christinnen, aber trotz allem sind die dazu bereit und in der Lage und auch willens, jederzeit jemanden, der den doof kommt, sofort gnadenlos abzuknallen. Und ich habe mich halt gefragt, ob das tatsächlich, ob das so war oder ob das nicht wiederum eine Stufe überspitzt ist. Also ob nicht die Western aus den 50er Jahren in ihrer glatt gebügelten Künstlichkeit nicht in dieser Richtung zu übertrieben waren, ja, und diese nicht in die andere Richtung. Weil das sind ja überwiegend erste oder zweite Generation Siedlerinnen aus Europa. Das heißt, die sind aus einer Zivilisation gekommen, in der sehr, sehr strikte moralische Regeln geherrscht haben. Und plötzlich kommen sie in dieses Land und jede moralische Regel wird sofort beerdigt, bis auf ihren Gottesglauben. Mhm. Und das weiß ich, kann es nicht beurteilen, sowas, aber mir ist das fast ein bisschen zu überspitzt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es so war.
Also ich glaube schon, dass es im Wilden Westen ein bisschen mehr Menschlichkeit gab als Mark L. Smith, das hier in American Primeval schreibt, weil das ist im Prinzip fast schon wie so ein Gang durch die Hölle. Also das ist eigentlich ein Horrortrip, diese Serie. Und ich verstehe auch die Leute, die sagen, boah, diese ständige Gewalt, dieses ständige auf Messerschneide, das ist mir zu viel, das ist mir vielleicht auch so übertrieben. Also es ist wie so ein Martyrium, diese Serie.
Und, ja, wie von Mel Gibson, ne? Die Passion Christi.
Ja, und das finde ich irgendwie, da muss man Bock drauf haben oder man muss sich darauf einlassen. Die Bilder sind ja auch wie aus der Hölle, sage ich mal. Und interessant ist ja, dass Mark L. Smith, bevor er sich dem Western-Genre zuwandte, der hat früher Horrorfilme gemacht. Ne? Also der Typ kommt wirklich vom Horrorgenre. Und was ja auch noch ganz interessant ist bei American Primeval, ist, dass die Serie tatsächlich in den USA vor allem am Anfang richtig schlechte Kritiken bekommen hat. Ne? Da hieß es, ja, falsche Geschichtsdarstellung, sehr dünne Handlung, irgendwo stand White Savior Propaganda, monotone bzw. nicht vorhandene Spannungsbögen. Und ich weiß, was die Kritiker damit meinen, weil ja, du siehst über 5 bis 6 Stunden halt, wie diese Leute gen Westen ziehen und eine Gefahr nach der anderen, die sie eigentlich hätte töten können oder fast getötet hätte, überstehen und dann kommt schon wieder der nächste und so weiter und alle belauern sich und alle warten nur, bis sie den anderen um die Ecke bringen können und so weiter. Man könnte sowas natürlich auch als monoton bezeichnen. Aber was dann passiert ist, das Publikum liebt diese Serie. Es ist eine der best eingeschaltetsten Netflix-Serien seit langer Zeit. Und interessanterweise hat dann auch die Kritik wurde dann irgendwie besser. Also nachdem die Leute gemerkt haben, die Kritiker gemerkt haben, oh, die Leute lieben diese Serie, sind sehr beeindruckt davon, haben sie gedacht, oh, da muss ich wohl noch mal hingucken.
Ja, aber das ist jetzt viel Stoff zum Kommentieren, wo mir 1000 Gedanken durch den Kopf schwirren. Netflix bietet ja nichts an, was Statistiken betrifft und nur sehr, sehr wenig und schon gar keine qualifizierte Aufteilung dessen, wer zuhört oder zuschaut. Und es würde mich da brennend interessieren, wer das denn so geil findet. Ob das eben eher so die mittelwestliche Bible Belt und Rust Belt Community die Kernwählerinschaft von also Donald
welche
Trump.
Welche Amerikaner
ist, ne?
Mögen
genau, wer
Serie.
Guckt das so? Weil zum Beispiel Yellowstone ist in dieser Trump-Blase immens erfolgreich, an den Westküsten, an der West- und an der Ostküste sehr viel weniger erfolgreich. So, das ist tatsächlich nachgewiesen und
gepanelt worden. Aber Yellowstone ist auch eine Soap im Prinzip, ist eine High-Quality-Soap.
Nee, aber das stimmt, aber beide sind in dieser Frage verlinkt, wie sind die Amerikaner so geworden, wie sie geworden
stimmt,
sind aktuell. Ne?
Primeval wird ja auch öfter mit Yellowstone verglichen.
Völlig zu Recht, finde ich ja, weil das ist auch dieser zwingende Bedarf, sich zu bewaffnen, der rührt ja aus dieser Zeit her, weil jede Person, jede Begegnung war potenziell tödlich, deswegen haben die sich halt bewaffnet und haben dieses Recht halt irgendwie in ihre DNA eingeschrieben. Was ich hier an dem, was du eben gesagt hast, allerdings bestreiten würde, ist, dass es White Saviorism ist, weil die Weißen haben hier tatsächlich praktisch nichts anderes im Sinn, als Ureinwohnerinnen abzuschlachten. Das ist halt deren primäres Ziel. Und wenn sie sie mal anders, wenn sie sie mal etwas humanistischer, wenn man so will, behandeln, dann spannen sie für irgendwelche sinistren Pläne ein, um einen Krieg mit der US-Regierung anzuzetteln. Also den sehe ich gar nicht, diesen White Saviorism.
Ich weiß auch gar nicht, ich habe die Kritik, die Originalkritik zu diesem Vorwurf nicht gelesen. Vielleicht ging es darum, dass dieser Held, gespielt von Taylor Kitsch, also es ist sozusagen der Trapper, der die Frau, gespielt von Betty Gilpin, übrigens eine, also die hat ja schon relativ viel gemacht, Nurse Betty und Chloe und so. Mhm. Ich habe die jetzt erst irgendwie entdeckt, weil die an diese anderen Serien kannte ich. Ich finde die sehr, sehr gut.
Ja, alle Figuren sind sehr, 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 sehr schroff und kantig. Und die sind schon auch, also Taylor Kitsch ist ein hübscher Typ sowas, aber hier ist er wirklich eine totale Ruine. Gut, er
und
ja, ja. Und sie auch, also ihre Sarah von der Betty Gilpin, die hat schon auch eine gewisse Schönheit, aber die wird extrem verkastet durch die Umstände. Es ist ein bisschen so wie Monster damals. Das ist halt einfach so.
Also sie hat auch ein Kind dabei, einen Sohn, also sie müssen sich auch noch um ein Kind kümmern. Also ich finde, dass ich glaube, wenn die Hauptdarsteller nicht so gut gewesen wären, hätte ich vielleicht auch ein bisschen Probleme gehabt, mit der Serie dran zu bleiben, weil klar, also dieser Vorwurf des nicht so. Es gibt zwar diesen großen Spannungsbogen, also schafft sie es zu dieser Stadt im Westen, wo sie hinkommen will, wo sie ihren Mann, oder sie spricht immer, ist nicht so ganz klar, den Vater ihres Kindes zumindest vermutet. Also das ist der große Spannungsbogen, aber die kleinen Spannungsbögen, also so von Gefahr zu Gefahr immer weiterziehen und die anderen Sachen, die parallel noch passieren in diesem Vor- und bei den Indigenen und so weiter. Ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, ja, trägt das überhaupt über 6 Stunden?
Das sind
oder
ja auch keine
fandst du das den zwingend, den
Spannungsbogen? Ich fand das war echt mal eine Serie, in der ich mir 2 Folgen mehr gewünscht hätte. So. Ich fand das sehr, sehr konzentriert. Ich finde auch vor allem die Gewalt darin, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ich finde die in der Regel nicht selbstreferenziell. Sie ist halt explizit und sie geschieht schon um ihrer selbst willen, aber sie wird immer so erzählt, als wenn sie tatsächlich auch damals um ihrer selbst willen geschehen ist. Also du siehst halt Skalpierungsprozesse sozusagen und das ist, da denkst du echt so, oh, muss man das so zeigen? Muss man dass die Kamera da so raufzoomen, aber du siehst dann später die Folgen davon, die verfolgen uns die ganze Serie über, bis zum Schluss sehen wir diese Narbe, ein bisschen jetzt gespoilert, aber auch nicht zu intensiv, so wir sehen die Narbe eines Skalpellierens sozusagen und das behält permanent seine Bewandtnis, so das ist alle Welt um, aber immer aus so einer tiefen Überzeugung heraus. So, wer da tötet, macht das nicht, weil das jetzt irgendwie gut ins Bild passt, sondern weil das jetzt Teil der intrinsischer Teil dieser einen Szene, in dieser einen Sequenz, in dieser Serie ist, die sich um diese Gewaltaushandlung dreht, weil das eine gewalttätige Eroberung von Lebensraum war im klassischen und brutalsten und atavistischsten Sinne so. Und deswegen finde ich die in jeder Hinsicht stichhaltig, diese Gewalt. Ich finde sie trotz allem manchmal, es gibt so einen Randaspekt daran, dass du verfolgst verschiedene Gruppen dabei, wie sie sich durch diese Landschaft von Utah bewegen. Utah ist ein sehr vielfältiges Land offenbar, weil in der einen Gegend, die nicht weit ist von der anderen, es herrschen radikale Schneestürme die ganze Zeit. Die Leute sind permanent unterwegs in Schneestürmen, wo der Schnee überhaupt nicht auf den Boden fällt.
Ja, aber das ist ja auch, Utah wird ja auch von den Rocky Mountains durchzogen.
Genau.
Und da ist dann einfach ein großer Höhenunterschied.
Großer Höhenunterschied, aber du bist halt ständig in diesem Sprung. Dann kommst du wieder in die Ebene rein und da ist es staubig und heiß ist es glaube ich nicht, aber staubig und trocken und irgendwie total wüstenartig und sowas. Und diese Sprünge, die sie wirklich von Schnitt zu Schnitt manchmal innerhalb von 10 Minuten 4-mal machen, das ist schon ganz schön überwältigend. Und da habe ich auch das Gefühl, sie spielen auch sehr viel mit diesem Überwältigungsmodus der Natur, wie krass die damals noch über alles überwölbt hat und wie klein der Mensch da drin war.
Aber da sind wir ja wieder bei The Revenant, ne?
Genau.
Also das ist ja auch, die Natur ist da ja auch zweiter Hauptdarsteller.
Und bei Yellowstone auch. Also das ist tatsächlich auch diese neue Herangehensweise, ist die Natur so zu zeigen, wie sie war und die Natur auch in ihrer Erbarmungslosigkeit zu schildern. Und das sind alles so Sachen, ich finde hier manchmal die Figurenentwicklung ist etwas zu rasant. Figuren, die eben noch irgendwie aus so einer zivilisierten städtischen Umgebung kommen, werden plötzlich sehr, sehr, sehr robust in ihrer Selbstverteidigungsstrategie. Und ich finde auch am Ende, das Ende ist mir ein bisschen zu melodramatisch. Aber an sich finde ich auch, diese Serie ist in sich so geschlossen und schlüssig einfach. Und dabei, obwohl sie so auf Überwältigung setzt, unterwandert mich diese Überwältigung ganz selten. Also mich persönlich jetzt, weiß nicht, ob das für alle gilt. Und deswegen, die Serie hat mich wirklich, wirklich, wirklich umgenietet.
Also man muss schon sagen, man tritt da in so eine eigene Welt ein. Man muss auf diese, das ist ja so ähnlich wie The Revenant. Ich habe damals The Revenant relativ spät gesehen in einem riesigen Kino mit einer riesigen Leinwand. Und ich glaube, wir waren, weil es mittags war, ich wollte unbedingt den noch im Kino sehen, in der, keine Ahnung, 10. Woche oder so, wo er lief. Und wir saßen mit 3 Leuten da drin und du kommst da irgendwie nach 3 Stunden oder wie lange der Film dauert, raus und bist auch komplett erschlagen. Und so ähnlich, auch wenn der Bildschirm dann vielleicht zu Hause ein bisschen kleiner ist, geht es einem auch mit American Primeval. Eine letzte Frage würde ich dir gerne noch stellen, und zwar, was mich ja immer sehr interessiert bei Western, ist die Art der Dialoge. Mhm. Also einer meiner Lieblingswestern ist ja, stehe ich nicht alleine, diese Deadwood-Serie. Mhm, ich weiß nicht, ob du die damals gesehen hast, du warst nicht so ein Riesenfan. Da gab es ja diese Hauptfigur von diesem Typen, der irgendwie so einen Salon betreibt, und der hat ja eigentlich, das waren ja so Dialoge wie Shakespeare oder auch The English, das waren ja auch, sind ja auch sehr anspruchsvolle Dialoge. Mhm. Also man kann ja davon ausgehen, dass das wirklich ein Kunstgriff ist, weil die Leute bestimmt nicht in philosophischen Shakespeare-artigen Dialogen damals im Wilden Westen gesprochen haben. Wie findest du es hier gelöst?
Also ich habe tatsächlich auch diese Philosophie in den Dialogen anderer Western, also diese Tiefgründigkeit, die habe ich, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf abgespeichert, dass das sehr, sehr manieriert
ist manchmal. Englisch ist ja auch so, arriviert, also auch genau. So elaboriert.
Ja, wo ja auch, sie ist ja da auch mit so einem Ureinwohner unterwegs, der ist ja auch der totale Philosoph, was ja auch damals schon bei DiCaprio hat ja auch schon damals Deadman gespielt, wo auch so krass von Jim Jarmusch, wo auch so krass.
Es war nicht DiCaprio, es war hier, wer war denn Deadman?
Achso, nein, das war Johnny Depp.
Johnny Depp war es, genau.
Sorry.
Ist ja egal.
Und das war ja auch so tiefgründig und so übertrieben philosophisch und so. Und das ist aber, es ist okay. So, es ist, also es hat mich hier, ich glaube, dass die Dialoge hier nicht so philosophisch waren, ne? Sondern eher
es kommt ein bisschen immer mal in Nuancen. Es gibt zum Beispiel so einen Captain oder so, der so diese Kavallerietruppe befehligt, der so eigentlich so eine der wenigen eher humanistischen Figuren in dieser Serie, weil er versucht, das Recht durchzusetzen.
Und der liest immer seine Tagebücher.
Genau, und der schreibt Tagebücher. Und wir hören seine Eintragungen und diese Gedanken sind so ein bisschen elaborierter. Ansonsten ist es auch, es gibt noch diesen komischen Typen, der eigentlich Analphabet ist, wie man dann irgendwann lernt, der dieses Fort betreibt, was ihm die Mormonen gerne abkaufen, in Anführungszeichen wollen. Der ist auch so ein kleiner Westentaschenphilosoph, manchmal mit seinen Aussagen, aber mehr so ein lebenskluger Typ. Aber eigentlich wird das mit der Schlauheit der Dialoge hier nicht übertrieben, aber es hat mich gefreut, dass es ab und zu so, weil ich mag sowas, gerade im Western-Genre, wenn es ab und zu mal so Szenen gibt, wo jemand mal irgendwie einen klugen Gedanken äußert.
Ja, und in dieser Figur dieses Cavalry-Captains ist das auch grundiert. Also das ist halt die Figur, der Typ ist einfach eine denkende Figur und schreibt regelmäßig, das passiert in dieser Zeit des Wilden Westens, in Anführungszeiten, offenbar sehr selten. Das ist, ich finde es ausgewogen und man muss es natürlich, man muss ein bisschen stabilen Magen haben, weil manchmal ist es wirklich echt nicht leicht zu ertragen. Aber ich finde es eine starke Serie, wirklich.
Finde ich auch. Also es ist etwas, was einen reinzieht, etwas, was auch wirklich anders ist als vieles, was man im Streaming-TV ansonsten sehen kann. Und ja, deswegen auch von mir eine klare Empfehlung. Wenn wir wieder bei unseren Sternen sind, kann man schon über 4,5 oder sogar 5 Sterne nachdenken. Ist schon ein oberer Rand
so. Ja, genau. So. Und ich finde auch tatsächlich, dass es so diese neue Herangehensweise an ein Thema ist auch wieder, finde ich, verweist auf das, was wir jetzt als nächstes besprechen, nämlich Paradise. So eine 6-teilige Disney-Plus-Serie, die läuft, glaube ich, jetzt seit
8 Folgen sind es.
Sind es 8? Ach Mensch, sind es
8, okay. Ja, gut, dass ich das immer hier gleich in meine Titelzeile schreibe.
Ich kultiviere das, glaube ich, auch ein bisschen. Wahrscheinlich wüsste ich es besser, wenn ich mir Mühe geben würde.
Du machst die Fehler extra, damit ich dich korrigieren kann, oder?
Damit du in einem besseren Licht da stehst, genau. Das ist mir so wichtig. heißt Paradise interessanterweise genauso wie diese komische Serie mit Katja Riemann vor voriges Jahr, so eine Near-Future-Serie, das nur am Rande. Man muss bei dieser Serie wahnsinnig vorsichtig sein, was man sagt. Du darfst
praktisch nichts sagen. Ich glaube, es ist die am schwersten zu diskutierendste Serie in unserer gesamten Podcast-Geschichte.
Die hat einen Plot-Twist nach kürzester Zeit, also ich sage es jetzt mal so innerhalb des ersten Sechstels. Da darf man wirklich nichts zu sagen. Und man muss auch aufpassen, dass man generell fast nichts sagt eigentlich. Also selbst diese Anfangssequenz. Es geht um einen Special Agent namens Xavier Collins, den alle X nennen, also Agent X, cooler Name, der den US-Präsidenten, der allerdings nicht im Weißen Haus residiert, sondern in so einer Art Gated Community bewacht. Und dabei geht etwas schief, was sage ich jetzt nicht, und auf der Suche nach Hintergründen, also nach den Ursachen davon, also quasi der Ermittlungsarbeit, was ist dabei passiert, entspinnt sich so eine Art Polit-Thriller zwischen, sind wir wieder so ein bisschen zwischen Yellowstone und Borgen, finde ich. So, okay. In dem dieser Agent X kann niemandem trauen, auch ihm selbst darf nicht getraut werden. Niemand traut hier irgendwem und niemand sollte auch irgendwem trauen, schon gar nicht. Das ist die einzige Figur, die ich jetzt noch so namentlich nenne. So eine Strippenzieherin innerhalb dieser Gated Community, die heißt Sinatra, die hat, glaube ich, keinen Vornamen, wird von Julianne Nicholson gespielt.
Sinatra ist der Spitzname. Ich glaube, sie hat auch noch einen richtigen Namen, aber
den kommt brauchen
wir jetzt auch nicht.
Ich kann mich nicht dran erinnern. So. Und das ist, mehr kann man darüber nicht sagen, so, weil das Ganze spielt in so einer, es klingt ein bisschen futuristisch so, weil in dieser Gated Community, in der die leben, ist alles total automatisiert. Also so alles, alle Zahlmodusse und alles, was die Leute machen, läuft halt über irgendwelche Devices, die sie am Arm haben und sowas. Das ist extrem futuristisch, gleichzeitig extrem so heimelig, also alles ist da so total.
Was ist denn daran futuristisch? Weil das finde ich eigentlich, außer dass die Leute mit einem Armband bezahlen, was ja schon eher der Realität entspricht, so Apple Pay und so weiter, was findest du denn an dieser Lebensweise?
Die Digitalisierung ja, okay. Ist also auf einem Grad, den du in einer amerikanischen Kleinstadt wie dieser wahrscheinlich noch nicht so finden würdest. So, ich war da ja gerade erst und da so krass ist das dann noch nicht. So, ich war in Kalifornien, wo es schon ganz schön krass ist. Das ist aber ist jetzt eigentlich auch nur ein Randaspekt. Also wir erleben diesen Polit-Thriller im Grunde genommen, der aber keiner ist. Und deswegen, da komme ich halt her, weil ich meinte, das erinnert an deswegen erinnert es mich zumindest von der Herangehensweise an einen ausgetretenen Themenpfad sehr stark an American Primeval, weil das hier ist eigentlich ein Agenten-Thriller, aber der ist so unagenten-thrillerig, wie ich überhaupt, glaube ich, jemals was in diesem Genre gesehen habe. Der bricht ganz viele Genregrenzen. Wie findest du das?
Also, wir haben ja uns vorher darüber unterhalten, ob wir über diesen Monster-Twist, der am Ende der ersten Folge, also die Serie ist übrigens am 28. Januar mit 3 Folgen gestartet, danach kommen 5 weitere Folgen im Wochenrhythmus und selbst uns Journalisten hat man nur 7 Folgen von 8 gezeigt, also wir haben 7 Folgen gesehen, weil das Ende uns sozusagen auch enthalten wurde. Wenn wir jetzt nicht über diesen Plot-Twist reden
natürlich
wollen,
nicht.
Hast du dich dagegen verwehrt. Am Ende der ersten Folge muss man trotzdem sagen, das ist eine Thriller-Serie, die hat aber auch ganz viele Aspekte von einer Dramaserie.
Genau.
Weil wir die Figuren darin sehr gut kennenlernen, auch übrigens ganz stark mit der Methode der Rückblende. Und wir sind auch ein bisschen im Near-Future-Genre unterwegs.
Ja, aber so ein retrofuturistisches Near-Future, also das sieht so...
Naja gut, es werden da gesellschaftliche Ereignisse porträtiert, über die wir halt jetzt nicht reden wollen, die nicht ganz unrealistisch sind, die passieren könnten und für die sich die Serie ein sehr besonderes Folgeszenario.
Ja.
Wahrscheinlich ist es schrecklich, uns jetzt in diesem Podcast-Kapitel zuzuhören. Sagen wir mal so, kommen wir auf ein anderes Thema. Paradise ist von Dan Fogelman und Dan Fogelman, also das ist der Showrunner, der Creator, der Autor. Dan Fogelman ist vor allem berühmt geworden mit der Serie This Is Us. Bist du ein Kenner von This Is Us?
Nee, kein Kenner. Ich habe damals die erste Folge gesehen.
Ja, genau. Ich bin auch ungefähr auf dem gleichen Niveau. This Is Us ist so ein relativ wichtiges Stück Fernsehen. Lief übrigens zwischen 2016 und 2022 tatsächlich im Free TV. Ist, glaube ich, so eine der letzten Serien, die im Free TV, also ich weiß nicht, CBS oder wo das irgendwie lief, so doch den einen oder anderen Golden Globe und Emmy und sowas gewonnen hat. Unter anderem hat der Sterling K. Brown, der schwarze Schauspieler, der diesen Personenschützer Xavier Collins, also die Hauptfigur in der Serie, spielt, ist hochdekoriert. Der hat ganz viele Preise gewonnen und Dan Fogelman hat ihn sozusagen jetzt wieder auch zur Hauptfigur seiner neuen Serie gemacht. Ich habe auch mal ein bisschen nochmal in This Is Us reingeschaut. Das ist ja so eine Geschichte, es ist so eine Familiengeschichte, auch mit vielen Rückblenden um so drei Geschwister, die alle halt die Drillinge, also eigentlich gibt es Zwillinge und noch einen adoptierten Jungen, schwarzen Jungen, das ist der, der von Sterling K. Brown gespielt wird, die alle am selben Tag geboren sind und die haben sehr unterschiedliche Leben und das wird so über verschiedene Zeitebenen verfolgt. Also eine klassische Dramaserie und was schon bei This Is Us sehr gut war, war praktisch, dass der Dan Fogelman, der schafft es sehr gut, auch über diese Rückblenden-Thematik irgendwie Tiefe in die Figuren zu bringen und wirklich Storylines aufzubauen, Dilemmata, Probleme, krasse emotionale Ereignisse, dass man sagt, dass die Leute die Serie lieben wegen ihrer Emotionalität und auch teilweise wegen ihrer clever gebauten Drama-Aspekte.
Genau,
und die haben wir hier auch, ja. Obwohl es eigentlich eine Thriller-Serie ist.
Ja, ja, ich finde auch die Konstruktion ist filigran dabei. Das Ganze ist wie so ein großer Organismus, in dem immer wieder kleine Stellschrauben gedreht wird. Überall sind Kameras platziert, also auf dieser Timeline sozusagen sind überall Kameras platziert und man sieht eine Szene, dann wird es die Rückblende und du musst manchmal zweimal hingucken, um überhaupt zu merken, dass es jetzt gerade eine Rückblende ist. Und da denkst du dir dann manchmal so, huch, ach, jetzt ist der ja aber eigentlich in der anderen Szene gar nicht mehr da war,
ja.
Spielt er jetzt wieder eine Rolle. Und das ist so, ich finde, organisch ist tatsächlich der richtige Begriff dafür. Das fließt total zwischen den einzelnen Zeitebenen hin und her. Und das ist schon offenbar, ohne dass ich jetzt die Arbeit von dem Dan Fogelman irgendwie intensiver verfolgt hätte oder sowas, ist das anscheinend sein Kernskill, weil er das eben auch bei This Is Us gemacht haben soll. Und das trägt diese Serie total. Und das trägt auch vor allem diese verschiedenen Aspekte, die dahinter stecken, weil es eben nicht nur Familiendrama versus Action-Thriller ist, sondern auch sowas wie eine Dystopie versus Utopie und, ja. Und so eine Innerlichkeit versus Oberflächlichkeit, also so der Aufbau eines Mikrokosmos und wie die Menschen darin ticken, so und was ein geschlossenes System mit den einzelnen Bestandteilen dieses Systems macht und sowas. Darauf guckt diese Serie sehr intensiv. Und ich finde überhaupt nicht alles gut daran. So, ich finde es, also das hat auch immer wieder Momente, wo mir das Maskuline zu sehr nach vorne drängt, weil es halt auch einfach Special Agents sind, die krasse Special Agents Sachen machen zwischendurch. Ja. So, das ist mir da manchmal ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich am Anfang, als ich das gesehen habe, die erste Folge, dachte ich ganz oft so, oh weia, das ist ja bestimmt gar nichts für mich, die Serie. Aber schon vor diesem Twist am Ende habe ich gemerkt, da steckt viel mehr dahinter, weil der Dan Fogelman das mit einer großen Fähigkeit zum Einfühlen in die Charaktere und Situationen macht.
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch ein bisschen so ähnlich wie bei This Is Us auch, aber das kommt natürlich hier bei diesem Near-Future-Thriller-Genre noch viel mehr zu tragen. Ich glaube, der Dan Fogelman ist so ein Typ, es ist so ein All-American-Guy, beziehungsweise er kreiert Welten mit All-American-Guys. Also die Serie wurde auch teilweise, die wurde insgesamt recht gut besprochen, auch von US-Kritiken. Steht auch auf Platz 2 jetzt schon in der deutschen Disney-Rangliste. Zu Platz 1 kommen wir später noch. und wenn du was Negatives über Paradise liest, auch in den US-Kritiken, dann betrifft es so ein bisschen die Dialoge.
Ja.
Und dann hieß es ja, Dan Fogelman neigt manchmal so zu ein bisschen klischeehaften Dialogen. Und klischeehaft sind auch teilweise die Charaktere. Also ich weiß, deswegen meinte ich weiß, was du meinst, diese Special Agents da, diese Personenschützer, die sind schon auch, die sehen alle klassisch amerikanisch aus, die sagen alle klassisch amerikanische Dinge. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine Szene, die wahrscheinlich sich auch genauso sieht.
Es ist ja auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die so drauf sind. Also wenn du dir so reale Fernsehaufnahmen von großen Politikauftritten anschaust, dann stehen ja immer diese Maßanzug-Schränke da drumherum und gucken links und rechts und sowas. Und ich glaube, die sind auch tatsächlich sehr reduziert in ihrer Mitteilungsbedürftigkeit und sowas. Das passt dann schon auch alles ein bisschen. Das wird hier auch aufgelöst durch krasse weibliche Charaktere, die damit reinspielen dürfen. Ist also gar nicht so durch und durch Testosteron suppend. Aber vielleicht muss man die einfach akzeptieren, wenn du eine Fiktion über einen Secret Service im Bereich der höchsten politischen Schutzvorkehrungen machst, dann musst du mit diesen Geist dealen irgendwie. Und das ist ein Fakt. Und ich finde, dass der Dan Fogelman das aber tatsächlich hier so löst, dass es sogar jemandem, der Agenten-Action wirklich scheiße findet, einigermaßen zufriedenstellen kann.
Ja, ich finde, die Serie ist unfassbar attraktiv. Also ja. Die ist sehr, sehr spannend. Die ist klug gemacht, gut gespielt, ohne dass es jetzt so klassisches Smart-Ass-TV wäre. So, dass man jetzt sagt, so, oh, das ist jetzt sowas, was hier viele Preise gewinnen wird und was irgendwie den Kritikern gut gefällt in den Intellektuellen. Ich wollte noch mal auf was anderes zu sprechen kommen, weil wir gerade über All American Guys sprachen. Wie fandest du den Präsidenten Cal Bradford, gespielt von James Marsden?
Es ist tatsächlich, da denkt man am Anfang auch so, das ist so einer wie bei Independence Day, so ein bisschen. Der
sieht aus wie ein Kennedy, ne?
Schreiben alle. Ja, ja, wo man dann denkt, so der steigt am Ende vielleicht noch ins Flugzeug und knallt die Aliens ab, die es hier gar nicht gibt, sag ich mal. Aber auch das, am Anfang dachte ich, boah, was ist das für eine Knalltüte? Wie kann man so einen als US-Präsidenten besetzen? Aber keine Sorge, auch das wird sich auflösen, warum so jemand Präsident werden konnte. Das hat auch etwas mit den späteren Plot-Twists zu tun.
Ja, und ich finde übrigens auch, dass der Marsden, der spielt ja relativ viel. Ich habe ihn jetzt erst so ein bisschen für mich entdeckt. Der macht es auch richtig gut.
Machen das alle gut. So. Es gibt auch so der Agent X hat auch noch verschiedene Love-Affair-Ebenen mit einer alten Liebe, mit einer neuen Liebe und so weiter. Das hat
und
alles.
Er hat zwei, als alleinerziehender Vater
von sowas, zwei Kindern. Von zwei Kindern. Das hat alles Hand und Fuß, was die machen. Das hat alles Hand und Fuß und das ist wirklich tricky verlinkt, diese ganzen Geschichten miteinander. Und das löst sich immer wieder auf. Und ich habe die letzte Folge jetzt auch noch nicht gesehen, aber bin sehr gespannt, was
hast dabei. Hast du die vorletzte Folge gesehen, was ich dir noch.
Ja, ja, ansonsten habe ich tatsächlich alles gesehen. Ja, aber heftig. Da sagen wir jetzt auch nichts drüber.
Weil, einen letzten Aspekt habe ich noch. Wie fandest du den Musikgeschmack des netten Präsidenten, der ja eine große Vorliebe für 80er und 90er Jahre Rock hatte? Oder ist dir das gar nicht aufgefallen? Ist
mir nicht aufgefallen, nein.
Das ist ganz witzig, weil also der Typ ist halt so ein Fan von so Classic-Rock. Und da gibt es halt immer mal so Stücke oder auch Coverversionen.
Sind alles Coverversionen.
Ja.
Doch.
Also da spielt dann auf einmal Every Rose Has Its Thorn und solche Stücke aus den 80ern. Oder dann kommt auf einmal We Built This City.
Ja.
Ja, also solche hier Starship 1985. Und dann gibt es oft, die kommen in der Serie vor und im Abspann kommt dann irgendwie oder auch schon während der Handlung eine oft sehr schöne Coverversion von diesen Classic 80s Rock Sachen, was ich sehr, sehr schön fand.
Aber
ich habe mir sogar die ein oder andere Sache runtergeladen.
Ja, aber ganz ehrlich, Eric, das sind alles Coverversionen oder nicht? Da ist doch nicht ein einziges Original zu hören. Bei Build the City oder sowas, so, das ist doch nicht das Original. Und dann habe ich da nochmal so genauer hingehört. Das sind alles Coverversionen, was natürlich auch wieder eine Bedeutung hat hier. Das ist nicht zufällig, dass das alles
Cover. Also, aber Leute, ich finde, man kann sich durchaus mal mit diesen eingestreuten Songs, die auch nur, also oft sehr emotionale Szenen untermalen, ganz gut beschäftigen. Also mich hat das durchaus inspiriert, ohne dass ich jetzt den gleichen Musikgeschmack hätte wie der US-Präsident, der von James Marsden gespielt wird.
Kerl.
Also von uns beiden auch wieder eine totale Empfehlung und auf jeden Fall so ein Binge-Watch. Ich glaube, wie war das denn? Der Start am 28. Januar mit 3 Folgen und da müsst ihr dann praktisch 5 Wochen weiterrechnen, bis ihr dann alle Folgen zur Verfügung habt, weil sonst könnte es euch passieren, dass ihr auf argen Cliffhangern hängen bleibt.
Genau, sonst fing mir eine Doppelfolge an und dann tatsächlich jeden Mittwoch eine jetzt oder irgendwas.
Nee, 3 Folgen. Mit 3 Folgen fangen
wir an. Okay, alles klar. Und das ist so,
ist schwierig. Aber es ist ein wirklich ein Tipp, weil es ist wirklich mega spannend.
Ja.
Und es ist eine Serie, eine Unterhaltungsserie, die trotzdem sehr viel Cleverness und Klugheit irgendwie beinhaltet, so ohne dass man sich verrenken muss.
Ja.
Also schaut sich gut weg.
Ja.
Genau. Schaut sich gut weg, ist eigentlich auch, sieht nicht jeder so, aber ganz gute Überschrift zu der Serie, die 2 Titel hat, weil sie im Deutschen anders heißt als im Englischen, was mich anfangs verwirrt hat.
Ja, ich habe es auch nicht verstanden.
Auf Apple ist am 22. Januar mit einer Doppelfolge die Serie Prime Finder gestartet, die im Original, also im internationalen Markt, eigentlich Prime Target heißt. Und diese sind so 8 Folgen, à 50 Minuten. Die wird jetzt im Wochenrhythmus ausgestrahlt und auch da müsst ihr praktisch ein bisschen aufpassen, wenn ihr die bingen wollt, die Serie, dann müsst ihr bis zum 5. März warten. Da läuft die letzte Folge. Ja, worum geht's in Prime Finder? Ich nenne jetzt einfach mal den deutschen Titel. Es geht um den brillanten jungen Mathematikstudenten oder Postdoktoranden Edward Brooks in Cambridge. Er wird gespielt von Leo Woodall. Kennt man vielleicht aus der zweiten White Lotus Staffel, da spielt er diesen jungen Typen, der mit dieser schwulen Community lebt, oder auch an der recht populären Netflix, aus der recht populären Netflix-Serie 2 an einem Tag, die jetzt vor kurzem auch lief, die viele Leute gesehen haben. Der spielt also einen jungen Mathematiker in Cambridge, der steht kurz vor dem Durchbruch, ein Muster in Primzahlen zu entdecken. Also anscheinend eine mathematische Aufgabe, an der viele Leute schon seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten arbeiten. Und das hat damit zu tun, auch mit der Art, wie Computer heute funktionieren, wie Verschlüsselungssysteme funktionieren, deswegen von einer großen Bedeutung. Und irgendwann stellen wir fest, dass dieser junge Mann und auch sein Professor, gespielt von David Morrissey, irgendwie beobachtet werden von einer jungen Frau und anderen Leuten in Südfrankreich. Das ist eigentlich die zweite Hauptfigur der Serie, Taylor Sanders, gespielt von Quintessa Swindle. Und ja, es ergibt sich eine Thriller-Serie rund um Mathematik, Geheimdiensttätigkeit und auch Action. Ich weiß, ich habe es jetzt, glaube ich, irgendwie nicht suboptimal zusammengefasst.
Also es ist dasselbe Problem wie bei der Serie zuvor. So ist, darf auch nicht zu viel sagen darüber, was genau passiert.
Aber es ist nicht ganz so schlimm.
Es ist nicht ganz so schlimm, nee, weil da auch die Twists sind jetzt nicht so
ruppig. Es ist eine klassische Thriller-Serie.
Genau, und das ist so, erstmal so als Prämisse, ich finde es wahnsinnig originell, eine Thriller-Serie darüber zu machen, über das Suchen und Finden algebraischer Regelmäßigkeiten, so, weil Primzahlen, die Leute, die es nicht wissen oder schon länger nicht mehr in der Schule waren, sind irgendwie Zahlen, die nur durch sich selbst in 1 teilbar sind. Also es gibt nur gerade Zahl, das ist die 2 und ansonsten ist alles ungerade. Und da gibt es so Strukturen da drin, mit denen man Sicherungssysteme von Computern programmiert. Und wer dieses Rätsel entschlüsselt, also wer die Primzahl als unregelmäßigen Cluster einzelner Zahlen entschlüsselt und zu einer regelmäßigen Einheit macht, der kann, das ist die Prämisse, von der ich nicht sagen kann, ob sie stimmt, habe ich keine Ahnung von, der kann praktisch jedes Computersicherungssystem knacken.
Ja. Und pass auf, ich habe, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, wie kühn ist diese Behauptung der Serie? Und ich habe dann gestern, ich habe heute Morgen die letzte Folge gesehen, ich habe einfach mal bei ChatGPT eingegeben, sind Primzahlen sicherheitsrelevant für Computersysteme? Und ChatGPT schreibt, ja, Primzahlen spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit von Computersystemen, insbesondere in der Kryptographie, also Verschlüsselung. Mhm. Sie sind ein zentraler Bestandteil moderner Verschlüsselungsverfahren, die zur Sicherung von Daten in Netzwerken und auf digitalen Geräten verwendet werden. Und dann gibt es eine lange Begründung, warum Primzahlen sicherheitsrelevant sind, die ich nicht in ihrer Gänze verstanden habe. Aber nur so viel, die Serie ist nicht völlig gaga in ihrer Grundannahme.
Das hat mich auch überrascht, weil die auch ganz schön ausgefuchst ist in ihrer ganzen Konstruktion, wieder auch in der Charakterzeichnung. Das spielt halt so ein Beautiful Mind, spielt da so mit so ein Mel Gibson, der so ein bisschen linkisch ist. Er sieht ganz nett aus, also es ist nicht schön, ist aber auch nicht hässlich und sowas, also es ist ganz gut besetzt, finde ich. Wie heißt der nochmal, der den?
Leo Woodall, das ist gerade ziemlich angesagt.
Okay, alles klar.
Kanntest du ihn nicht aus White Lotus?
Ich kenne solche Figuren dann manchmal, aber ich kann sie nicht mehr zuordnen. Das ist mein großes Problem, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Haken in meinem Gedächtnis. Aber es ist so, der ist soziophob, linkisch und gleichzeitig ist er auch, darf er ein bisschen muskulös sein. Ich frage mich, woher er seinen krassen V-Rücken hat, wenn er die ganze Zeit immer nur eigentlich am Programmieren ist.
Ich finde es so geil, in einer der ersten Szenen sagt irgendwie so eine Frau, die sich um ihn kümmert, ach, du musst essen, du bist so dünn. Dabei ist der Typ extrem muskulös und austrainiert.
Vielleicht
hatten sie da noch einen anderen Schauspieler im Sinn, als ja, das Drehbuch geschrieben wurde. Ja,
oder dann würde es vielleicht helfen, wenn man dem einfach, wenn man die Klamotten anlässt. Also, dass er dann immer, siehst du ihn an mehreren Stellen, wo er halt irgendwie so einen echten, ausdefinierten Body zeigt, das ist Quatsch. Aber das ist auch jetzt, finde ich, ist nicht das Problem dieser Serie. Das ist auch ein bisschen manieriert, sich über sowas ständig aufzuregen. Es ist halt, manchmal steckt ein bisschen viel Symbolismus drin, es ist fast schon so ein bisschen so ein Deep State-Geraune, dass da halt irgendwelche, es geht ganz am Anfang los mit so einer komischen, mit einem Bombenattentat im Irak, wo du denkst, ah ja, klar, Irak so, kurz bevor es nach Cambridge schaltet, zu so einem Rudertraining vor idyllischer Kulisse so, klar, im Osten irgendwie sind die krassen Terrortypen und im Westen sind die krassen Geistesmenschen so. Da habe ich auch am Anfang gedacht, schöne Konstellation, so sehr, sehr klischeehaft.
Sind aber jetzt wirklich die ersten 5 Minuten.
Sind die ersten 5 Minuten, darf man spoilern so. Und dann bei dieser Explosion entspinnt sich aber unter diesem, das muss man, kann man glaube ich mal sagen, unter diesem Bombenkrater eine legendäre arabische Bibliothek, in der wohl damals vor, weiß nicht, 1000 Jahren die klügsten Köpfe gelehrt und studiert haben. Und da findet sich etwas, was womöglich etwas damit zu tun haben könnte, dass später es möglich sein könnte, diese Primzahlen zu entschlüsseln. Und da steckt viel Symbolismus drin. Mir ist das fast ein bisschen zu viel, aber es passt in die Geschichte rein. Es ist nicht störend, es ist auch nicht aufgepfropft oder sowas. Und alles in allem ist das im Gegensatz jetzt zu Paradise ein sehr klassischer Thriller-Plot mit einfach einer interessanten Grundlage, nämlich auf dieser mathematisch-algebraischen Basis.
Ja, also wir können, glaube ich, der Thriller ergibt sich dadurch, dass praktisch diese Entdeckungen sicherheitsrelevant sind und dass verschiedene Player ein Interesse haben, dieses Wissens sich zu sichern. Es ist aber auch eine Serie mit sehr hohen Schauwerten. Also wir sind in Cambridge, wir sind in Bagdad, wir sind in Südfrankreich, wir sind in Paris, wir sind in Orléans, wir sind im Eurotunnel, wir sind in London. Ich habe, glaube ich, extra mal so ein bisschen mitgeschrieben. Und wir haben auch dieses wunderbar absurde Bond-Prinzip. Also ich glaube, es wurde von den James-Bond-Filmen erfunden, dass sich zwei Geheimagenten an einem extrem malerischen Ort treffen, um irgendwie eine konspirative Besprechung zu haben. Also es gibt eine Szene, da treffen sich einfach zwei Menschen, die beim Geheimdienst sind, auf einem Boot, auf einem Ausflugsboot auf der Seine in Paris, was über die Seine schippert, obwohl die, glaube ich, sich ansonsten immer im Büro treffen. Also das ist dann immer so schön. Also es ist auch so eine Schauplatzserie. Ja. Und ich finde, es ist eine Serie, die, da bin ich mir relativ sicher, wahrscheinlich keine großen Preise gewinnen wird, aber die irgendwie, ich habe die sehr gerne geguckt. Ich habe sogar so ein kleines Ritual entwickelt. Ich habe immer morgens zum Frühstück mir eine Folge angeguckt.
Also ist ja nerdig.
Es ist eine ja gut, es ist die Frage, sollte man zum Frühstück überhaupt was gucken, aber ich mache das halt. Und mir hat die irgendwie echt Spaß gemacht, die Serie. Ich habe die gerne geguckt.
Ja, also ich auch. Sie ist amüsant, sie ist unterhaltsam, sie ist amüsant, sie ist nicht gerade super deep, aber sie hat eine gute Erzählstruktur und eine auch gute Spannungsabläufe und so. Und es ist halt klar, da wird halt so ein Sesselfurzer wird plötzlich selber auch ein bisschen zu so einem Geheimagenten. Also sein Wandel ist manchmal auch ein bisschen, also er hat ein paar zu viele Skills am Ende und für jemanden, der eigentlich normalerweise nur am Rechner hängt, also ein paar Buddy-Skills so. Aber das ist auch ein bisschen Genre geschuldet, also so ist es nun mal da.
Was ich ja immer ein bisschen schwierig finde, also bei diesen, du hast ja schon The Beautiful Mind, wir hatten mal diese Serie mit der Chemikerin, eine Frage der Chemie, wir kennen alle Oppenheimer. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, Filme oder Serien zu drehen, wo so eine geniale Naturwissenschaftler im Mittelpunkt stehen und man davon ausgehen muss, dass 99%, der ZuschauerInnen überhaupt keine Chance haben, auch nur annähernd zu verstehen, an was die arbeiten und warum die genial sind. Das heißt, solche Serien stehen immer vor dem Problem, sie müssen zeigen, mein Gott, eine geniale Figur, ein genialer Mensch. Aber wie zeigt man das? Mhm. Also wie macht man geniale Mathematik, außer dass der im irren Tempo wie von Sinnen irgendwie Formeln an irgendwelche Wände schreibt oder auf irgendwelche in irgendwelche Hefte kritzelt. Wie machst du das deutlich? Und daran scheitern ja irgendwie fast alle Serien. Findest du das irgendwie... Nee. Findest du es okay?
Ich finde es hier okay, weil er hat so einen leicht nerdigen Klamottenstil. Also er trägt immer komische Strickwesten und so weiter, die du aber, glaube ich, easy auch im Londoner Hipsterviertel findest mittlerweile. Also das heißt,
ja, aber es sind ja auch wieder Äußerlichkeiten.
Ja, ich meine,
man versucht die Genialität dieser Naturwissenschaftler. Also Oppenheimer würde ich so ein bisschen ab. Das ist schon ein sehr vergeistigter Film. Ist halt Nolan, spezielle Erzählweise, nicht immer toll. Aber The Beautiful Mind ist, glaube ich, eine bessere. Russell Crowe war es übrigens, ne?
Genau. Ja. Stimmt.
Beautiful Mind ist, glaube ich, eine bessere Referenz. Also es ist einfach schwierig, dem normalen Publikum rüberzubringen, was das Geniale oder warum diese Leute genial sind.
Aber deswegen,
es wird dann oft über Äußerlichkeiten und oft auch ein bisschen über Klischees
erzählt. Genau, aber das, deswegen habe ich das ja angesprochen, so, dass sein Stil ist nerdig, aber hipster-anschlussfähig sozusagen. Das heißt, da haben sie eine gute Zwischenlösung gefunden, dass er halt, hat so komische Badges an seinem Revier dran, die ich nicht ganz verstanden habe.
Vielleicht von Cambridge oder so.
Kann sein, ja. So. Also der ist ein bisschen merkwürdig gekleidet, aber er ist nicht, hat nicht irgendwie notorische Flicken an seinem Jackett oder sowas dran. Also es ist nicht übersteigert und eine Art, es darzustellen, wie verkopft er ist, ist, dass er immer einen kleinen Notizblock dabei hat und du hast es schon erwähnt und permanent in diesem Notizblock irgendwas reinkritzelt, weil er halt seine Gedanken muss er immer zu Papier bringen, weil jeder seiner Gedanken so brillant ist, dass er theoretisch Teil einer größeren Lösung noch größerer Probleme werden könnte. Das ist, glaube ich, so die Herangehensweise des Genies. Und das finde ich im Rahmen des Möglichen, finde ich das gut gelöst. So auch so, er hat eine kleine Love Affair, die funktioniert aber nicht so richtig, weil er halt einfach immer andere Sachen im Kopf hat. So, er denkt immer schon 2-3 Schritte weiter als alle anderen und das blockiert ihn an seiner emotionalen Persönlichkeitswerdung und Findung.
Also ich, die Agentenserie, wo wir uns ja auch hier wieder bewegen, ist ja gerade sehr, sehr populär und es ist ja parallel auch ungefähr so jetzt die zweite Staffel von The Night Agent gestartet. Ich habe ja zweimal versucht, auch jetzt über die zweite Staffel habe ich geschrieben, da reinzukommen, weil es ja unheimlich populär ist und ich finde das relativ flach, The Night Agent. Also ich weiß nicht, ob du dich mal damit beschäftigt
mitbekommen,
hast.
Nicht geguckt, nein.
Ich finde das erstaunlich, warum viele Leute das irgendwie richtig, richtig gut finden und gern mögen. Ich finde eigentlich, vielleicht abschließend, Prime Finder oder Prime Target ist für mich eigentlich die bessere Serie als Night Agent. Also wer sowas mag, der sollte sich hier auf jeden Fall mal versuchen bei Apple, sofern verfügbar.
Ja, ich kann sie jetzt nicht ins Verhältnis setzen zu Night Agent.
Nee, also ich habe das sehr viel lieber geguckt als Night Agent.
Genau. Kaufe ich dir sofort ab.
Ja, okay.
Ja, damit, ich weiß nicht, ob es something completely different ist, es ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz und es ist vor allem aus Deutschland. Es nennt sich The Next Level, läuft, ich mache es wahrscheinlich wieder falsch, 6x45 Minuten würde ich sagen, seit einer Woche in der ARD-Mediathek, in der ein amerikanisches Ehepaar am Ende ihrer Hochzeitsreise, also ein jüngeres Ehepaar, so eine Art Berghain-Verschnitt namens Reaktor in Berlin besucht und Joshs Frau Sophia, so heißen die beiden, stirbt dort, das kann man glaube ich sagen, an einer Überdosis Partydrogen, welche genau wird jetzt nicht elaboriert. Und die Reporterin Rosa, die am nächsten Tag auf Josh im Krankenhaus trifft, die von Lisa Vicari gespielt wird, die wittert bei dieser Geschichte aus irgendeinem Grund, also so aus journalistischem Instinkt heraus, eine Story und geht dieser Sache nach, also macht sich mit diesem Josh bekannt und wühlt ein bisschen in seiner Geschichte und gerät dabei gleichzeitig in so ein kapitalistisches Netz der Stadt als Beute, nämlich Berlin als Beute von Immobilienspekulation und kapitalistischer Exzesse mit einem so einem ex-linken Immobilienmogul im Zentrum namens Brenner, der von dem großartigen Jens Harzer gespielt wird, sozusagen als Spinne im Netz. Und es ist im Grunde genommen die Geschichte. Wir verfolgen also einerseits diese Journalistin dabei, ihrer Geschichte nachzugehen, in ihrer Bubble, also in ihrer journalistischen Bubble, in ihrer Berliner Großstadt-Bubble und gleichzeitig erleben wir auch diesen Josh dabei, wie er Trauerarbeit betreibt und da aber auch immer wieder Referenzen erkennbar werden zu seiner Familie. Er war irgendwie der ungewollte Ehemann, beziehungsweise umgekehrt seine Frau, die polnischstämmig ist, war nicht ganz standesgemäß für seine Familie, weil er aus so einer etwas reicheren Familie in New York stammt und so. Und diese verschiedenen Ebenen führt uns der Autor Alexander Osang vor, einer der ganz großen Chronisten des Nachwendedeutschlands.
Also ein Journalist eigentlich.
Genau.
Mit fast 3 Egon Elwin Kisch Preisen oder also einer der hoch dekoriertesten journalistischen Schreiber in
Deutschland. Genau, glaube ich, immer noch beim Spiegel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der nicht dafür vielleicht mittlerweile ein bisschen zu betagt ist. Aber man spürt schon daran, dass der das Drehbuch geschrieben hat, dass das eher eine Großstadt-Sinfonie ist als ein klassischer Politik- und Gesellschaftsthriller, weil da, um das geht es nämlich. Und das wird, so wird diese Serie auch ein bisschen gelabelt und gebrandet, dass wir den Organismus Berlin da in seiner ganzen Komplexität und in seiner veräderten Verästelung kennenlernen. Und so. Wo siehst du denn den Fokus? Ist das eher eine Stadt
also
oder
ich,
eher das Thema?
Ich fand das völlig irre. Aus irgendeinem Grunde dachte ich, als ich habe auch über die Serie geschrieben und ich bin einfach so, wie ich es meistens mache, so eingestiegen, indem ich die erste Folge gucke, ohne dass ich viel darüber weiß. Und aus irgendeinem Grunde dachte ich, das wäre auch irgendwie so ein Near-Future-Stoff wieder oder so. Und dann schaue ich da dieser jungen und trotzdem so leicht verranzten Journalistin, kettenrauchend, gerne auch mal ein alkoholisches Glas leerend und trotzdem irgendwie relativ angenehm weit weg von irgendwelchen Klischees, weil sie so in between ist. Sie hat dann irgendwie auch so einen Freund, mit dem es jetzt auch nicht so super läuft. Das ist so ein ganz glatter Typ, der irgendwie so als Polit im Lokalpolitik, also als Assistent von so einer Senatorin oder Bürgermeister.
Genau, von der Wirtschaftssenatorin, die extrem viel mit diesem Brenner zu tun hat.
Genau, also so ihr Freund ist praktisch so ein ganz korrekter Typ, der also auch Karriere machen will und sie ist irgendwie so die Verranste. Es geht dann auch immer so ein bisschen darum, er möchte gerne in eine schickere Wohnung umziehen, sie möchte aber anscheinend, ihr ist das irgendwie zuwider. Okay, ich führe jetzt schon zu viel aus. Sagen wir so, ich steige ein in diese Serie, sehe diese Figuren da, also auch diese Amerikaner und so weiter, und denke so, wer sind diese Leute? Was wollen die? Worum geht's hier überhaupt? Also die erste Folge ist mutig, weil man weiß eigentlich noch überhaupt nicht. Also es ist einfach so, als würde man einen Livestream in das Leben von irgendwelchen Figuren irgendwie, würde den einschalten ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Und aber irgendwie finde ich das richtig klasse, weil das ist so extrem undeutsch.
Ja.
Dass man eigentlich, das ist, also es ist das Gegenteil von Erklärbär-Fernsehen,
ja, genau.
The Next Level, ja. Du wirst da reingeworfen in diese Symphonie einer Großstadt, ohne dass es jetzt irgendwo ganz groß irgendwie drüber steht. Hallo, das hier ist ein Berlin-Porträt, auch wenn alle Texte damit aufmachen oder davon handeln, schaut dir die Serie The Next Level an. Ein modernes Großstadtporträt von Berlin. Aber das eigentlich sind es erstmal diese ganzen Figuren, deren Leben und deren Schicksale da gezeigt werden und du brauchst erstmal echt 1, 2, vielleicht sogar 3 Folgen, um dich da reinzufinden. Und nachdem ich das am Anfang etwas verwunderlich fand, hat mir das richtig, dieser erzählerische Ansatz von dem Osang, hat mir dann richtig gut gefallen. Der ist mutig irgendwie.
Der ist mutig und er will uns auch nie irgendwas aufoktroyieren. Denn das ist das Besondere. Also es ist auch so kristallisiert in dieser Figur des Immobilienmoguls Brenner, der halt so eine linke Vergangenheit hat und selber aus der Besetzer, also Hausbesetzerin-Szene kommt und sowas. So ein Ostnostalgiker, der fährt mit dem Porsche parkt, wo er will und sowas, aber gleichzeitig macht er halt irgendwie, kennt er sich gut mit historischem Materialismus aus und so weiter und kennt seinen Marx und zitiert ihn auch gerne mal und sowas. Das heißt, es ist eine total gebrochen ambivalente Figur, die uns natürlich auch ein bisschen was erzählen soll. Die soll uns sagen, so, dass dieses System korrumpiert am Ende alle. Niemand bleibt davon ungeschoren. Wer es schafft, seinen moralischen Kompass darin gerade auszurichten, das ist eine aussterbende und sehr, sehr seltene Spezies, wenn sogar so ein Typ wie der Brenner dem erliegt und so, der wirklich mal hardcore linksradikal war. Aber trotz allem, obwohl diese Figur so reich ist und angekommen ist und die Stadt so als Spielball betrachtet, trotzdem betrachten wir den und sehen in uns, sehen in dem uns selbst, nämlich diese ständige Gefahr, unsere eigenen Prinzipien zu verraten, der wir alle unterliegen, immer wieder. Und das ist, der guckt ganz tief in die Köpfe von diesen Menschen rein und auch in die Herzen und schafft es, das hatten wir ja, glaube ich, vorhin einmal schon mal ganz kurz angerissen, er schafft es, einzelne Mikrokosmen, also ökosoziale Sphären innerhalb dieses Berlin-Kosmos, der auch austauschbar wäre, das kannst du auch theoretisch über Hamburg oder München erzählen, schafft er es, Authentizität zu schaffen. Also ich finde, sowohl der Journalismus als auch ganz, ganz selten die Clubkultur, die da eine große Rolle spielt, die ist ganz schön plausibel dargestellt. Also ich glaube auch dem Chefredakteur von ihr, glaube ich den Chefredakteur, auch wenn er ein bisschen arg verranzt ist, so ein bisschen viel raucht. Aber da sind viele, viele einzelne Sphären, wo ich das Gefühl habe, der Osang ist genau der Richtige, um sie auszuzeichnen und auszumalen, weil er sich in all diesen Sphären total gut auskennt, weil er halt einfach ein großer Gesellschaftschronist ist.
Also alle Figuren in diesem Ensemble, das geht ja dann teilweise auch so, eine Folge spielt fast nur in New York, dann gegen Ende und so. Also wir lernen auch diese Amerikaner, auch diese Figur von dem Vater von der toten Amerikanerin, übrigens so ein polnischstämmiger Einwanderer, Schauspieler heißt Krzysztof Piczynski, fand ich ganz toll, den Schauspieler. Also egal, um welche Figuren es hier geht, um diese Berlin-Ostalgiker, um die junge Journalistin, um den aufsteigewilligen Freund, ne, das sind alles wirklich maximal ambivalente Figuren. Und klar, das ist auch die Ambivalenz in Figuren, in Fernsehserien ist ein Klischeethema, weil jeder sagt natürlich, ich habe eine ambivalente Figur erschaffen, aber viele ambivalente Figuren, die wehen halt auch schon so mit der Fahne, hallo, ich bin eine ambivalente Figur. Und in dieser Serie, The Next Level, was mir sehr gut gefallen hat, muss man sich die Figuren auch wirklich erschließen. Also auch diese Lisa Vicari-Figur, diese Journalistin, die ist auch, einerseits folgt man ihr die ganze Zeit, andererseits ist sie auch nicht immer sympathisch, die macht auch Sachen, die sind wirklich nicht so nett und so. Und man weiß auch gar nicht so ganz genau, worauf sie hinaus will und was die Leute antreibt. Also mir hat das alles unheimlich gut gefallen. Ich finde auch diese Serie entwickelt so ein, so ähnlich wie American Primeval, so einen bestimmten Sog. Also du weißt gar nicht genau, was dich daran fesselt, aber du willst, weil dieses Geheimnis jetzt, wie ist die Amerikanerin in dem Berghain / Reaktor jetzt zu Tode
gekommen? Das wird voll egal, finde ich.
Ist irgendwie letztendlich gar nicht so wichtig. Was interessant ist, ist, was wird mit den Figuren, was machen die gleich noch und so. Und das hat mich schon auf so eine komische Art, je länger ich das gesehen habe, immer mehr gefesselt.
Genau, es ist überhaupt nicht, ich glaube, der Begriff ist teleologisch. Es ist überhaupt nicht zielgerichtet auf ein Ergebnis hingefilmt, sondern das, was die Pia Striedmann und Julia Langhoff, die beiden Regisseurinnen da machen, ist einfach alles wirken zu lassen. Also die werfen praktisch alles wie so ein Eintopf, werfen alles da rein, rühren um und gucken, was passiert denn damit. Und dann kommt hier nochmal ein Gewürz rein und dann kommt da noch mal ein Stück Gemüse oder sowas. Und sie schauen halt, wie wirkt das miteinander? Was kommt da am Ende für ein Gericht raus? Und es kann auch sein, dass es scheiße schmeckt, aber es schmeckt richtig lecker.
Ich finde es gut, dass dir die Serie auch so gut gefällt, weil wir kommen gleich mal zu den, was mich sehr überrascht hat, als ich gestern ein bisschen den Podcast vorbereitet habe, habe ich irgendwie ein paar Kritiken gelesen und da gibt es unglaublich viele schlechte Kritiken. Also Christopher Cornils schreibt einen unfassbaren Verriss in der Zeit. Heike Huppertz schreibt auch einen richtigen Verriss in der FAZ. Sie schreibt pathetisch, schlecht erzählt. Und lustigerweise auch in der Taz war es so mittel. Und ich glaube, allein, ich habe so vier unterschiedliche deutsche Kritiken gelesen. Und lustigerweise wurde in zwei davon auf diesen Dokumentarmehrteiler Capital B verwiesen, den wir ja hier auch mal angesprochen haben.
Voll gefeiert,
ja. Der auch sehr, sehr gut ist über die Geschichte gerade hier so, ne, wem gehört die Stadt Berlins? Und so nach dem Motto, die schrieben alle, also bevor ihr euch den Scheiß hier antut, The Next Level, diese Fiction-Serie, die irgendwie schlecht erzählt ist und langweilig und so, dann guckt doch lieber Capital B. Also klar ist Capital B eine sehr gute Doku-Serie. Ach, und Doku. Aber ich habe den Eindruck, dass diese KritikerInnen, Kollegen irgendwie die Serie nicht gefühlt haben oder nicht verstanden haben irgendwie. Die will nämlich was ganz anderes als jetzt so ein ganz präzises Bild von irgendwelchen Zuständen.
Ich glaube auch, dass die Leute, die das jetzt so kritisieren und so, wie sie es kritisieren, werden gerne an die Hand genommen bei einer Serie. Die möchten gerne durchgeführt werden durchs Programm. Die wollen halt gerne einen Vorspann, ein Mittelstück und ein Ende. Die wollen Happy subtil. End oder sowas. Ne? Die haben tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es verstanden habe, vielleicht irre ich mich komplett und das ist tatsächlich einfach eine Scheißserie.
Das ist eine Sache, die man fühlen muss.
Genau, also ich habe das Gefühl, die gehen da viel zu verkopft dran. Diese Serie lässt einfach etwas zu, was andere Serien nicht zulassen.
Exakt, ich sehe es
genauso.
Nämlich
Unwägbarkeiten und Zufälle und auch einfach die... Und
Merkwürdigkeiten.
Merkwürdigkeiten, einfach, ja. So keine, nichts funktioniert. Ich meine selbst, also es ist ja, wir sind dann kein Uhrwerk, sowas, wo alles immer im selben Pendelrhythmus läuft oder sowas, sondern gerade so eine Gemengelage wie eine Großstadt wie diese, wie Berlin, da funktioniert nichts so, wie es funktionieren sollte und alles kann immer überall passieren und darauf lässt sich diese Serie ein. Deswegen finde ich sie, die hatten natürlich auch ihre Schwächen, also manche Figuren, also jetzt, ich hatte jetzt den Chefredakteur da von Thorsten Merten angesprochen, ein bestimmtes Bild des ehemaligen Ostjournalisten, der halt irgendwie in seinem eigenen System verkastet ist oder sowas symbolisieren, ob es den wirklich noch gibt, weiß ich nicht. So,
vielleicht die letzten Jahre.
Vielleicht die letzten Jahre, ja. Es sind nicht alle Figuren sind da komplett realistisch, aber das will die Serie halt auch nicht sein. Wir gucken diesem Josh zum Beispiel manchmal 10 Minuten dabei zu, wie er durch die Stadt läuft. Der Amerikaner versucht mit sich in der Situation klarzukommen, dass er jetzt seine Freundin ist tot. Es gab vorher wohl offenbar schon Stress, erfahren wir in mehreren Rückblenden. Sie sind nicht beide absolut gleich begeistert in diesen Club reingegangen. Und dann stirbt sie daraufhin und er muss einerseits die Beerdigung organisieren, muss mit seiner eigenen Trauer klarkommen und muss aber auch gucken, wie er mit dieser Journalistin klarkommt, die mit ihm eine Geschichte darüber machen will. Und das dann fängt er nicht an, ständig drüber zu reden, sondern er läuft durch die Stadt und sagt nichts. Und das kann minutenlang passieren und das sind so eindringliche Momente, die halt der Faz und der Zeit in diesem Moment offenbar einfach zu ziellos sind.
Also ich wusste ja ganz lange nicht, als ich die Serie mir angeguckt habe, dass das ein wahrer Fall ist. Also dieses junge amerikanische Paar, was eine Weltreise macht und sozusagen, bevor sie wieder in ihre bürgerlichen, ich glaube, sie sind beide Juristen oder so, Leben in New York zurückkehren und dann sozusagen eine erwachsene Karriere machen, war das die Idee, wir feiern nochmal richtig ab im weltberühmten Berghain. Und haben sich halt auch Drogen mitgebracht. Sie haben sich auch selbst gefilmt, deswegen ist dieser Fall wohl auch so ein bisschen bekannt geworden. Es gibt relativ viele Doku-Aufnahmen und dann überlebt halt diese junge Frau diesen letzten Akt des Exzesses vor dem Erwachsenenleben nicht. Und das ist eine wahre Geschichte und der Alexander Osang hat da sehr, sehr lange dran recherchiert, hat auch einen sehr langen Artikel geschrieben, den habe ich mir im Spiegel-Archiv auch dann wirklich durchgelesen. Ja, das ist so ein Lesestück, was auch so ein bisschen wohlfeil ist, also es ist halt sehr gut geschrieben und auch da haben wieder diese Journalisten, die die Serie sehr kritisiert haben, gesagt, schon dieser Artikel war nicht gut, weil er irgendwie versucht, diese Geschichte, dieses ja letztendlich gewöhnliche Drama um diese Frau, die halt durch Drogenmissbrauch versehentlich zu Tode gekommen ist, weil das zu einer großen, weltumspannenden Geschichte aufbaut und das würde den Fall zu groß machen. Aber ich finde eigentlich beides okay. Ich finde es okay, daraus eine Geschichte zu machen, die verschiedenen Aspekte betrachten. Ich finde es auch okay, diese Serie so zu machen. Ich fand es sehr, sehr angenehm, eine deutsche Serie mal zu sehen, die ganz anders erzählt wird. Und ich habe so ein bisschen, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, habe ich mich an Bad Banks erinnert gefühlt, weil du da auch in so eine Szene eintauchst und auch so unkonventionell erzählt wird und du auch so eine gebrochene weibliche junge Hauptfigur hast, wo du auch nicht genau weißt, finde ich die jetzt nett oder nicht so nett, irgendwas dazwischen.
Ja, Bad Banks ist ein bisschen aseptischer, weil es halt in einer Bankenszene spielt. Das hier ist ein bisschen siffiger, weil es halt einfach in der Partykultur spielt und auch in der Drogenkultur und in dieser Kapitalisierung der Stadt.
Aber ich fand es ähnlich frisch und unkonventionell
genau.
und wuchtig in der Erzählweise.
Ja, das freut mich.
Ich finde, das ist auch ein totaler Tipp irgendwie.
Ja,
Ich fand es eine der besten deutschen Serien seit längerer Zeit,
die
ich
gesehen habe. Kommen wir doch jetzt zu einer der erfolgreichsten Serien aller
Zeiten. Das ist nämlich die Nummer 1 bei Disney in Deutschland.
Ja.
High Potential. 13 Folgen. Man hat mir erst gesagt, die würden alle 13 ab 23. Januar bei Disney Plus stehen. Offensichtlich hat Disney Plus ihre Strategie verändert. Die Serie ist nämlich am 23. Januar mit einer Doppelfolge gestartet. Und danach gibt es eben die restlichen Folgen alle im Wochenrhythmus offenbar. Das ist aber jetzt auch gar nicht so schlimm, weil High Potential ist, was man so schön im Amerikanischen ein Procedural nennt. Sprich, es ist ein Krimi, eine Krimi-Komödie, die in jeder Folge letztendlich einen neuen Fall erzählt, der dann auch am Ende der Folge aufgelöst wird. Und High Potential ist auch ein Remake, weil vielleicht kennt der ein oder die andere von euch aus der ARD oder auch von Join die Serie, ein wunderbarer deutscher Synchrontitel, HIP, Ermittlerin mit Mords IQ mit Audrey Fleurot. Ist ein großer Hit, auch in der ARD-Mediathek. Da läuft jetzt momentan die vierte Staffel. Jan, ich habe dir, glaube ich, gesagt, vier Staffeln würden in der ARD-Mediathek stehen. Ich bin auch der Meinung, dass vor kurzem noch vier Staffeln da standen, aber jetzt habe ich gesehen, es gibt nur noch die vierte, die neueste Staffel. Die ersten beiden Staffeln von HIP könnt ihr aber in der Join-Mediathek sehen. Da habe ich mir auch die erste Folge angeguckt. Und das Erstaunliche ist an dieser Serie, dass die wirklich 1:1, zumindest die erste Folge, nachempfunden ist. So, jetzt noch mal ganz kurz, worum es geht. In der US-Kopie spielt Caitlin Olsen eine alleinerziehende, man möchte sagen, White-Trash-Mama von drei Kindern. Die hat nicht besonders viel Geld, die geht putzen, lebt in L.A., sie hat einen atemberaubenden IQ von 160, hat aber trotzdem, trotz ihrer hohen Intelligenz, Schwierigkeiten damit, in festen Jobs oder Beziehungen zu bleiben, weil da einfach zu viele Reize und Eindrücke in ihrem ständig ratternden Hirn sind, als dass sich das Leben gut anfühlen würde. Und sie arbeitet aktuell als Putzfrau oder als Reinigungskraft in einem Polizeipräsidium in L.A., und naja, da sind natürlich immer diese typischen Wände, wo irgendwelche Fälle mit Pfeilen und Beweisen und Figuren. Und während sie da so nachts im Polizeirevier putzt, löst sie einfach mal so nebenbei einen Fall. Und dann wollen alle wissen, indem sie da so ein paar Sachen hinschreibt oder Pfeile macht. Und dann wollen die natürlich alle wissen, dann die Polizisten, wer hat denn das gemacht? Ja, das war die Putzfrau. Und so wird praktisch diese Figur, die Caitlin Olsen spielt, diese Morgan, die im französischen Original Morgan heißt.
Das auch noch.
Ja, die Namen sind auch fast identisch. Wird dann als Beraterin beim LAPD angestellt und löst dann praktisch in jeder Folge, hilft sie denen durch ihr brillantes Hirn, was absurde Kenntnisse und Zusammenhänge ganz schnell erkennen kann, hilft sie den Polizisten, Fälle zu lösen.
Ja, wobei sie hat einen Gegenspieler, also einen Kommissar, den sie, oder Inspektor, oder wie der sich dann, Detective, dem sie am Anfang korrigiert hat mit ihrer ersten Diagnose eines Falls, den sie da gelöst hat oder lösen wollte, in seiner Ehre angekratzt, und deswegen hat sie den anfangs als Gegenspieler.
Der wird aber zu ihrem Buddy.
Der wird dann später zu
ihrem Buddy. Das ist die zweite Hauptfigur der Serie.
Ja, weißt du ein bisschen mehr als ich. So, sie hat die Chefin hat sie relativ früh auf ihrer Seite. Also sie soll so als Hilfskraft angestellt werden. Und es ist schon nicht unwitzig. Also es hat witzige Momente. Es arbeitet so ein bisschen wie Sherlock, finde ich, auf drollig. Das heißt, die Ermittlungsfortschritte oder die Ermittlungsaspekte werden immer so komisch visualisiert. Du siehst ja auch bei Sherlock, wenn der sich in so einen Fall reinarbeitet, dann bist du plötzlich am Tatort und da passieren Dinge.
Das wird
so
visualisiert. Wird visualisiert, ihre Ideen werden visualisiert.
Ja. Und das passiert hier auch allerdings eher so oft drollig gemacht. Da kommen dann plötzlich irgendwie Leute ins Bild und so Jumpscares und das ist alles halt ein bisschen drüber und ein bisschen ulkig und ein bisschen, also es ist einfach eine Komödie. Aber ich habe das angefangen zu gucken und diese Feel Good an der Unterschichten-Geschichten à la Ken Loach ist das ja so ein bisschen. So, sie kommt total aus der Gosse, hat aber irgendwie so eine Inselbegabung und hilft der Zivilisation über ihr aus der Scheiße raus. Das hat mich von Anfang an aggressiv gemacht. Ich habe das geguckt und ich hab die, war die ganze Zeit unter so einer Spannung und hatte Bedürfnisse, irgendwas in den Fernseher also in meinen Laptop reinzuschmeißen, weil das überhaupt nicht mein Humor ist.
Ja, es ist schon schrill, ne? Also ich fand es ganz interessant. Ich habe dann, als ich gelesen habe, dass das ein Remake ist von dieser Hip-Serie, habe ich mir eben diese erste Folge von der Serie mit Audrey Fleurot auch angeguckt. Und das ist völlig absurd, weil die haben wirklich jede Szene 1:1 nachgedreht. Also die ersten beiden, die Piloten der beiden Serien, also von der französischen Serie gibt es ja schon 4 Staffeln, der Pilot ist fast identisch. Ja. Also nicht nur, dass die Figuren auch so ähnlich aussehen, also auch das ist so eine Trash-Mama, so eine überdrehte, so eine Ulknudel mit halt hohem IQ. Auch die Handlung ist 1:1, wie sie da durch das tanzend durch das Polizeirevier putzt und so weiter. Das ist, ich glaube, es ist gerade derselbe Song. das ist wirklich völlig absurd. Also ich habe echt gedacht, die ziehen das so durch und habe mir deswegen gestern Abend nochmal jeweils die zweite Folge angeguckt. Und da habe ich gesehen, nee, die zweite Folge, da geht es dann um so Tapdancer, die von so einem Dach fallen, irgendwie in L.A., so ein absurder Fall. Der ist im Französischen ganz anders. Mhm. Also vielleicht kommt er dann irgendwann mal später, aber in der ersten Staffel wohl noch nicht. Also sie haben praktisch in der ersten Folge so ein wirklich 1:1 Remake gemacht und später wird es anscheinend ein bisschen, weichen sie so ein bisschen ab. Es ist ein relativ prominenter Autor, Drew Goddard, der hat The Good Place oder auch den Film Der Marsianer geschrieben, also ein relativ renommierter Autor und ich gebe dir auch recht, also mein Humor war es auch nicht. Ich finde eigentlich so diese Backstory von der Morgan-Figur, die so ein bisschen, also auch dieses Leid unter dieser Hochbegabung und dieses, ne, die lebt ja auch nicht umsonst irgendwie so eine White-Trash-Existenz und hat Geldprobleme und mit ihren Kindern und so weiter. Sie sucht nach dem Vater von ihrer ältesten Tochter und so. Das hat eigentlich hier und da Momente, die auch für so eine ein bisschen mehr in die Dramedy-Richtung gehen könnten, aber das wird alles eigentlich von dieser schrillen ich löse dir jetzt mal schnell den Fall mit extrem genialen Einfällen überdeckt. Also ich fand ja deine Sherlock-Referenz ganz gut. Sherlock ist sicherlich ein bisschen kunstvoller. Mhm. Das ist ein bisschen so die Mainstream-Version von ja, Sherlock.
Ja, aber ich finde, wenn du sagst, dass es in den dramatischeren, emotionaleren Momenten eine gewisse Tiefe entwickelt, dann finde ich, also genau das Gegenteil davon.
Nee,
ich widerspreche dir gerade gar nicht. Das ist, ich meine gar nicht das, was du gesagt hast, sondern ich habe das auch gedacht zwischendurch. Ah ja, guck mal, das gibt ja Momente, in denen sie sich auf Menschen einlässt und plötzlich so ganz ruhig wird und so weiter. Aber das macht ihre Figur ja erst recht zu einer verlogenen Behauptung. Die gibt es, solche Figuren gibt es nicht. Aber sie wollen uns ja erzählen, warum ist die denn in der Unterschicht gelandet, obwohl sie so klug ist und jeden krassen IT-Job kriegen würde, theoretisch. Nämlich, weil sie angeblich ja emotional so total durcheinander ist. Und dann gibt es aber in den ersten beiden Folgen mindestens 5 Situationen, in denen sie sich mit einer Person intensiv auseinandersetzt und eine krasse emotionale Intelligenz an den Tag legt plötzlich. Das heißt, es stimmt gar nicht. Es ist eine Lüge, ihre komische Verworrenheit und dass sie immer alles so durchkalkulieren muss und sich deswegen auf nichts einlassen kann. Das stimmt nicht. Weil sie hat 5 Situationen, in denen sie Menschen, die tief traurig sind, denen beugt sie sich runter und hilft ihnen aus der Scheiße und erzählt ihnen, wie gerade ihr Gefühlshaushalt funktionieren. Das ist einfach Bullshit. So, wenn du so eine Figur machst, mach sie konsequent. Hier ist sie inkonsequent gemacht und dann auch noch dieser Move, dass sie halt natürlich eine totale Super-Sexbombe sein muss, die obwohl sie nicht, obwohl ihr Kontostand komplett leer ist, irgendwie in jeder Szene andere Designer High Heels zur Schau trägt.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so Designer aus Designerware aus dem Pfennig Store.
Maybe.
Irgendwie. Also sie hat halt, man kennt ja diese Figuren seit Irene Brokovich oder so, ne? So diese eigentlich sehr klugen Frauen, die aber so ein bisschen so eine Trash-Existenz haben und aber auch so ein bisschen auf sexy machen. Ich glaube, ne, diese Ermittlerin-Figur von Nina Kunzendorf aus dem alten Frankfurter Tatort war ja auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Brokovic.
Prollig war die halt, ne?
Ein bisschen prollig, ne? So, ich kann klug und feministisch und trotzdem ein bisschen prollig sein und ein bisschen sexy prollig auch in meinem Auftreten. Das spielt damit nicht, glaube, weil diese Originalserie mit der Audrey Fleurot Das ist diese Rothaarige, die man so aus Ziemlich beste Freunde und so kennt, die dadurch, glaube ich, ein bisschen bekannt geworden, ziemlich großer Star in Deutschland, in Frankreich. Ich glaube, weil diese Figur so prägnant ist, die Fleurot spielt, mit diesem Look, ne, mit diesem übertriebenen sexy Trash-Look, haben die einfach gesagt bei der amerikanischen Serie, na klar, wir konzipieren diese, das ist einfach ein Signature-Ding von dieser Figur, wir machen die genau so. Die ist natürlich nicht realistisch, die
Figur. Aber ich kenne jetzt die französische, das Original nicht. Deswegen
hast du noch nicht mal ein Bild gesehen, wie die aussieht? Sieht exakt so aus,
nur mit roten Haaren. Ich war auch wahnsinnig abgeturnt davon. Ja. Also so, vielleicht hätte ich das theoretisch gemacht, wenn es ein bisschen besser gewesen wäre. Aber so allein schon diese verzagte Testosteron-suppende Alternativlosigkeit, so eine Figur als Sexbombe, als schöne Frau zu zeigen, so, dass die nicht den geringsten, dass keine Eier haben in diesem Moment halt mal wirklich buchstäblich, einfach mal eine ganz normale Frau für sowas zu besetzen. So, nee, die muss Eye Candy sein. Die muss halt alle Männer ringsum wuschig machen und sich dann auch noch so krass mit Röcken anziehen, die so ganz knapp über den Schritt gehen. Klar gibt es solche Leute so, aber wenn du mutiges Fernsehen machen willst und nicht einfach nur kalkulierte Drehbücher reproduzieren möchtest und dabei auf Quote spielen, dann guckst du dir ein bisschen was Originelleres und Eigensinnigeres aus. Das ist alles hier nur auf Wirkung gebürstet und das
ist eine, ich glaube, beide Serien, auch die französische Serie, ich habe da jetzt nicht so intensiv reingeguckt, das sind Oberflächenserien. Total. Die Leute schauen das, weil sie dann halt mit dieser Cleverness diesen Fall halt irgendwie gelöst haben wollen und mal ist der ein bisschen schlauer und mal ist er nicht ganz so schlau konstruiert, aber wie gesagt, die Serie steht bei Disney Deutschland auf Platz 1. In Frankreich ist es die erfolgreichste Serie überhaupt seit Jahren. Also da schalten irgendwie, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, das erreicht dort Marktanteile von 40% im Fernsehen. Ja. 8,5 Millionen Franzosen schauen eine Folge.
Ja, okay.
Es ist eines der erfolgreichsten Programme, was sicherlich auch zu dieser Adaption durch Disney geführt hat. Und ich glaube, es gibt ja auch so ein kleines Comeback von diesem Procedural, so diese Serien, mit der wir aufgewachsen sind, wo man auch mal eine Folge verpassen kann und nächste Woche steigen wir wieder ein.
Nicht immer alles horizontal.
So. Den nächsten Fall und so. Wir hatten ja auch mal, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich habe sie komplett gesehen. Hast du diese Pokerface-Serie gesehen?
Ja. Auch, stimmt, die waren auch, das waren die, auch
das, Titel, das ist ja, ja auch so eine ähnliche Figur, aber,
ja.
aber deutlich cleverer gemacht, sag ich mal, als hier. Auch sperriger, auch an der Serie hatte ich ein paar Sachen auszusetzen, aber es scheint Leute scheinen das zu mögen, ne? Dieses Procedural.
Ja, gibt auch richtig viele Leute, die mögen halt Ballermann-Hits. So. Also es ist einfach okay. wenn etwas bei der Masse funktioniert, dann bin ich per se erstmal ein bisschen skeptisch. So, das ist natürlich ein bisschen elitaristisch, das muss ich mir ankreiden. Aber so funktioniert meine Herangehensweise an Film und Fernsehen. Und das hier ist einfach, es hat keine Substanz, es hat keinen Mumm, diese Serie. Das will einfach nur möglichst viele Menschen mit möglichst billigen Mitteln dazu bringen, am Fernseher zu bleiben und so. Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich finde die tatsächlich witzig teilweise. Also einige Ideen sind wirklich witzig.
Die Grundidee ist auch witzig. Man hätte sie aber anders ausarbeiten
können. Genau, wenn du tatsächlich Liebe zu deinen Figuren und zu deiner Serie gehabt hättest, dann hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe damit gegeben, die Geschichte schlüssig zu machen. Und die Geschichte ist unschlüssig. Das stimmt so nicht. Diese Figur stimmt so nicht. Die ist emotional intelligent und gleichzeitig so logisch intelligent. Und das wird am Anfang als Gegensatzpaar gemacht und plötzlich ist sie beides. Und das stimmt nicht. Das funktioniert nicht.
Ich bin eigentlich deiner Meinung. Ich habe mich da auch, ich finde die auch nur leidlich unterhaltsam. Ich werde es auch nicht weiter gucken.
Aber läuft ja anscheinend gut rein. Also wenn sich jemand einfach nur so ein bisschen cheesy unterhalten lassen will, ist es auch überhaupt nicht verwerflich.
Nein,
so.
Ich glaube auch, wenn du dir eine Folge anguckst, egal ob es jetzt hip ist oder High Potential, wird man relativ schnell merken, ob man auf diese Art von Unterhaltung steht oder nicht.
Frühstück.
Ne? Ja, damit haben wir heute, ich fand es eine sehr interessante Sendung, weil da eine ganze Menge Formate drin waren, die ich wirklich auch komplett geguckt habe und die mich irgendwie auch beschäftigt haben. Auf eine oder andere Art und Weise, wo ich mich teilweise auch gefragt habe, warum hat dir das jetzt so gut gefallen, wie zum Beispiel gerade bei The Next Level, wo man auch so ein bisschen mal über seine eigenen Strukturen nachdenkt, was einem eigentlich gefällt und warum und so weiter. Fand gut, dass wir, oder ja, fand es interessant, dass wir beide bei den Serien eigentlich heute komplett einer Meinung waren.
Erstaunlich, ja.
Und trotzdem eine schöne Diskussion hatten. Wir werden die nächste schöne Diskussion voraussichtlich am Freitag, dem 14. Februar haben, dem ominösen Valentinstag, wie ich gesehen habe.
Komm, wir machen nur Kalender. Liebesformat.
Wir können vielleicht nur Liebesformat oder wir stellen statt des Adventsgedecks mit den vier Kerzen, was wir hier bei der Session mit Bernd Begemann hatten, vielleicht eine Vase mit einer Rose oder sowas unbedingt hier zwischen uns. Ne? Genau, wir hören uns am 14. Februar, dem Valentinstag, wieder. Und bis dahin, vielleicht jetzt sofort, bevor ihr ausschaltet, abonniert den Podcast auf eurem Podcast-Player, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr habt sicherlich eine Möglichkeit, auch wenn man da vielleicht sich teilweise ein bisschen reinfuchsen muss, ob ihr bei Apple Podcast seid oder Spotify oder sonst wo, diesen Podcast zu bewerten, am liebsten natürlich positiv. Ich weiß, das ist immer mein Abbinder, aber ich glaube, viele von euch haben das noch nicht getan und für uns wäre es wirklich richtig, richtig wichtig, noch ein paar Bewertungen mehr zu bekommen, damit wir in diesem Suchalgorithmus, wenn jemand nach Podcast über Fernsehserien sucht, mal da draußen in diesem riesigen Angebot ein bisschen höher im Ranking zu rutschen und damit ja ein bisschen prominenter zu werden. Das wäre unsere große Bitte an euch. Ansonsten, ihr könnt uns jederzeit schreiben unter fernsehpodcast@web.de und dann sagen wir tschüss, lieber Jan.
Bis zum nächsten Mal.
Mitte
bis zum Februar. Tag der Blumen.
Genau. Ciao, ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.